Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Ich habe heute hier die Ehre, Dominik von Pröck mit im Podcast zu haben. Er ist der Geschäftsführer von Leaders of AI. Dominik, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Ich freue mich sehr.
Jetzt steht auf deiner LinkedIn-Seite, wir stellen keine Menschen ein, wir rekrutieren KI. Und ich wollte dich gerade vorstellen als Geschäftsführer eines Unternehmens mit 50 Mitarbeitern. Vielleicht erläuterst du mal ganz kurz ein bisschen dein Unternehmen, was ihr da überhaupt macht.
Sehr gerne. Also Leaders of AI ist gleichermaßen eine Akademie, wie sie ein Forschungslabor ist, und zwar für das Thema KI-Transformation. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Frage, wie arbeiten wir zukünftig, wie sehen Organisationen zukünftig aus? Und wir haben gesagt, wir können das nur dann glaubhaft anderen beibringen, wenn wir bei uns selbst anfangen. Das heißt, wir haben vor 2 Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir nie mehr als 10 Menschen werden wollen, die bei Leaders of AI arbeiten. Wir wachsen allerdings sehr, sehr stark. Wir skalieren auch sehr, sehr stark. Wir haben 2025 und zum zweiten Jahr einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben nämlich 1 Million Euro Umsatz geschrieben, und zwar pro Kopf. Das heißt, wir sind heute eine außerordentlich effektive Organisation. Und das gelingt uns nur, weil wir über 50 KI-Assistenten im Einsatz haben, die bei uns alle einen Namen, eine Personalakte haben, mit denen wir Feedbackgespräche führen und die immer mehr der operativen Arbeit übernehmen. Und alles, was wir dort rausfinden, was gut funktioniert, womit wir scheitern, das fassen wir zusammen in Bildungsprodukte und bringen anderen bei, Selbstständigen wie Führungskräften, wie sie das Thema in ihrer eigenen Organisation etabliert bekommen.
Das war kurz, knapp, präzise, wahnsinnig viel, was du gesagt hast über das, wo ihr schon steht, wo in absehbarer Zukunft immer mehr Unternehmen stehen werden. Und da tragt er maßgeblich zu bei. Eine Frage nochmal zurück zu dir. Wie bist du denn eigentlich an dieses Thema gekommen, oder was ist deine persönliche, dein persönlicher Werdegang?
Ja, also ich selbst habe Physik und Informatik studiert und zur großen Freude meiner Eltern im 8. Semester abgebrochen, weil ich mein erstes KI-Startup in der Vor-ChatGPT-Ära gegründet habe. Das hieß Punk Incorporated. Und bei Punk haben wir eigene KI-Modelle trainiert für adaptives Lernen in der Führungskräfteausbildung. Das heißt, wir hatten verschiedene DAX 40 als Kunden, Allianz zum Beispiel, Siemens, Adidas und so weiter, die angehende Führungskräfte zu uns geschickt haben. Und denen haben wir damals Future Skills beigebracht, ja, Führung, Kommunikation, das Thema Kreativität, digitale Problemlösung, und haben darauf eben adaptive KI-Systeme trainiert, damit das für jede Person spezifisch ist, entlang ihrer eigenen Entwicklungsreise. Und dieses Unternehmen habe ich 2022 an die WBS-Gruppe verkauft. Die sind Marktführer in Deutschland für die geförderte Bildung. Und dann habe ich die Geschäftsführung abgegeben, und 6 Monate später kam ChatGPT raus. Und hatte Zeit, ja, war eigentlich kurz auf dem Sprung, eine Weltreise anzugehen, und habe damals zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wir bleiben besser hier.
Also du gehörst auch mit zu den Menschen, die im November 22 gesagt haben, au Backe, jetzt ändert sich ganz, ganz viel.
Absolut, ja. Ich meine natürlich auch aus dieser Vorerfahrung. Wir hatten 2018, glaube ich, war das, haben wir GPT-2 damals schon getestet bei Punk Incorporated. Und das war so schlecht, dass ich damals dieses Beaumont erfunden habe und gesagt habe, aus dem wird nie was. Ja, und da sieht man selbst jemand, der sehr intensiv sich mit dem Thema beschäftigt, jetzt fast 2 Dekaden, wir sind alle Schüler gerade. Keiner kann absehen, wie sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren verändert. Auch OpenAI, Microsoft und Google wissen das nicht. Und deswegen glaube ich sehr stark an Gemeinschaft und versuche da eben meinen Beitrag dazu zu leisten.
Jetzt verstehe ich den Hintergrund. Das heißt also, dein Hintergrund ist, du hast schon immer Technologie genutzt, um für dich und dein Unternehmen irgendwie Nutzen rauszuziehen. Und der Nutzen von Werkzeugen ist immer, dass man seine eigene Pro-Kopf-Produktivität steigert. Und das habt ihr jetzt auf die Spitze getrieben, weil mit 1 Million pro Mitarbeitendem, das ist eine super Zahl. Das heißt, die Agenten, die ihr jetzt selbst, mit denen ihr selbst arbeitet, wie geht ihr daran? Das heißt also, sind das einzelne individuelle, bei 50 kann man jetzt nicht ganz vorstellen, also ein bisschen Serienproduktion ist dabei, und mit welcher Infrastruktur arbeitet ihr und wie sieht das genau aus? Ist das Langdock oder ist das, wie geht ihr daran an das Thema? Also es wird nicht einfach nur ChatGPT-Agenten sein, sondern ein bisschen mehr.
Nein. Also das sind so zwei Aspekte, die in dieser Frage stecken. Das eine ist diese Infrastrukturfrage und das andere ist die Herangehensweise, wie orchestrieren wir dieses Thema und wie arbeiten wir mit denen zusammen. Fangen wir mal mit Letzterem an. Also grundsätzlich ist es so, dass wir einen PR-Agenten haben, einen HR, pardon, also einen Personalleitung, die nennt sich Helga. Und Helgas Aufgabe ist es, als KI-Agentin uns dabei zu unterstützen, andere KI-Agenten zu bauen. So, weil wir ein gewisses Qualitätsniveau halten wollen. Und deswegen, wenn wir jetzt einen Bedarf haben, sagen wir mal, in der Produktentwicklung brauche ich zur Auswertung der Daten einen Datenanalysten zukünftig, weil das in dem Projekt ein Erfordernis ist. Jetzt habe ich keinen Datenanalysten angestellt bis dato bei Leaders of AI. Dann würde ich zu Helga gehen und sage, Helga, pass auf, ich brauche einen Datenanalysten. Und dann stellt sie diese gleichen Fragen, die für gewöhnlich Personalabteilungen fragen, und sagt dann, okay, was soll der genau machen bei uns? Wie senior ist denn der? Was stellst du in dem Profil vor? Und dann erarbeitet sie die erste Version dieses KI-Assistenten für mich und schickt den in ein Assessment Center. Das heißt, wir haben ein eigenes Assessment Center gebaut, übrigens auf Anraten von Helga, wo 3 andere KIs diesen neuen Kollegen challengen und auf Herz und Nieren prüfen. Ja, so. Und dann entsteht der und dann sind die bei uns integriert in Slack. Also wir verwenden Slack als Messenger innerhalb des Unternehmens. Ja, könnte auch analog Teams oder irgendwas anders sein. Aber da sind wir eben. Und da sind die genauso integriert und genauso Mitarbeiter wie die menschlichen Kollegen auch. Das heißt, wenn du, Thorsten, bei uns heute arbeiten würdest, du würdest erstmal nicht wissen, wer ist hier Mensch und wer ist KI. Ich schicke denen genauso Sprachnachrichten, die haben genauso je nach Fachbereich Zugriff auf unsere IT-Tools, dürfen in den Content-Marketing-Plan schreiben, auf LinkedIn posten, you name it. So, und wir gehen sehr stark schmerzgetrieben vor, und das ist auch Teil dieses Experiments, warum wir nur 10 Menschen sein wollen, ist, wir glauben nicht daran, dass wir zukünftig weniger Menschen brauchen, sondern wir haben diese Grenze gezogen, um sehr früh organisationelle Schmerzpunkte zu erleben. Also was das Übliche ist, wenn du eine Organisation hast, die sehr schnell wächst, ist, wir haben hier eine Ineffizienz, lass jemanden einstellen. Und dann stellen wir jemanden ein und dann holt man sich noch mehr Ineffizienz rein. Und wenn du das beschränkst, musst du dich mit Prozessen auseinandersetzen. Musst du dich damit auseinandersetzen, wie Qualitätsstandards explizit werden. Und wir wollten sehr schnell an den Punkt kommen, dass wir darüber diskutieren. Jeden Tag kommt einer meiner menschlichen Kollegen zu mir und sagt, Dominik, können wir nicht noch 2 einstellen im Vertrieb? 12 ist doch auch eine geile Story. Dann sage ich, nein, lass uns über den Prozess sprechen und warum der schlecht ist und wie wir den verändern können. So, das heißt, wir führen eine andere Diskussion und diese Diskussion, das werden viele Organisationen führen. Das ist heute ein Nebel, der technologisch diskutiert wird, aber ich prophezei, dass in den nächsten 2-3 Jahren Organisationen merken werden, wie sehr sie sich mit Prozessexzellenz, mit Qualitätsanforderungen auseinandersetzen.
Jetzt merke ich, das hilft dir sicher, dass du diese Führungskräftetrainings als Hintergrund hast, weil du natürlich von Anfang an, von der Pike auf, genau mit diesen Problemen beschäftigt warst.
Exakt. Das ist 100% so. Und was wir eben feststellen, ist, je mehr wir typische Führungsprozesse oder Personalprozesse auf die KI übertragen, desto erfolgreicher werden wir. Also vom Assessment Center über Onboarding, über Feedbackgespräche, über wie Weiterentwicklungsprogramme aussehen. Wir übertragen das 1:1 auf die KI und das sichert bei uns eine gewisse Qualität, die wir sehr zu schätzen wissen. Und um jetzt die Frage zu beantworten, auf was für eine Infrastruktur läuft das? Wir hatten im Juni letzten Jahres eine gewisse Zäsur, weil wir uns stärker mit dem Thema digitaler Souveränität beschäftigt haben und haben damals uns angeschaut, wo können wir wirklich kluge Plattformen nutzen, die in Europa oder vielleicht sogar in Deutschland sind, die jetzt aber nicht technologisch schwach sind, nur damit wir sagen können, super, wir nutzen deutsche Plattformen. Ja? Und da muss man sagen, da neigen wir auch in den Medien manchmal ein bisschen dazu, uns klein zu reden, weil wir zum Beispiel aus einer absoluten Überzeugung heraus N8N nutzen. Ist ja eine Berliner Erfolgsgeschichte, weltweit aus unserer Sicht eines der besten agentischen Tools für die vielen, ja, die man auch noch selbst hosten kann. Das heißt, wir haben Tools wie N8N im Einsatz. Wir nutzen Langdoc gerne für das Prototypen. Also wenn wir erstmal testen wollen, läuft dieser Agent organisationell im Qualitätsstandard, bis wir den auf Slack übertragen. Da gibt es ein Reifegradmodell bei uns. Wir nehmen Flux aus dem Schwarzwald, weil das aus unserer Sicht eine herausragende Bilderstellungs-KI ist. Wir nehmen Make.com von Celonis aus München. Also wir stellen das so zusammen. Ja, das schwedische Lovable ist bei uns im Einsatz. Also von bis. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass es eben nicht dogmatisch ist. Ja, also auch Microsoft und Google schauen wir uns an, weil Souveränität heißt nicht 0 oder 1, sondern heißt halt zu verstehen, wo kaufe ich mir Convenience ein und wo bin ich auch bewusst in der Hoheit der Daten bei mir selbst.
Spannend. Und das macht Helga. Und da kennt Helga sozusagen ihre Pappenheimer und weiß wie und sammelt Erfahrungen.
Ja, also sie hat da Kollegen an der Seite. Florian ist so ein N8N-Kollege von ihr. Den haben wir wegen den Workflows Florian genannt. Also Max, wir sind da sehr kreativ, ja. Und die beauftragt dann den Florian, dass der zum Beispiel in N8N den ersten Aufschlag für so einen N8N-Agenten dann eben baut, auf Basis ihres Briefings. Und das läuft natürlich nicht zu 100%, aber das sind die ersten 30-40%, die uns da schon mal angelegt werden, auf die wir dann wiederum als Menschen aufsetzen.
Ich bin baff. Also normalerweise habe ich immer schon die nächste Frage und so weiter, aber jetzt muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, ich bin absolut baff, weil ich war auch ehrlich gesagt auf dieses Gespräch ein bisschen gespannt, weil du ja viele Vorträge hältst und es gibt viele Menschen, die halten ganz begeistert Vorträge und dann merkst du schon relativ schnell, naja, dass den Podcast sollte man mal in 5 bis 10 Minuten langsam beenden, weil so viel Substanz ist da nicht dahinter. Also wenn das alles stimmt, was du sagst, und das, da gehe ich mal von aus, dann ist das hier schon eine recht faszinierende Angelegenheit. Wie weit greift ihr denn zurück? Weil ich meine, im Moment haben wir die Situation, dass eben Gemini extrem viel kann. Wir haben die Situation, dass eben OpenAI auch sehr, sehr viel kann. Ja. Und dass Anthropic auch eine ganze Menge kann oder Claude auch eine ganze Menge kann. Also wie geht ihr daran, dass ihr versucht, diese Fähigkeiten auch für euch zu nutzen?
Und da muss man genau differenzieren und hinschauen, ja. Also wenn man N8N nutzt, braucht man ja trotzdem KI-Modelle, die man auf die Plattform einhängt. Genau. Ja, genauso, ja. Sonst würde man diese Plattform nicht nutzen können. Und das sind die sogenannten Frontier Models, also die von dir angesprochenen Claude, Gemini, GPT und so weiter, sind einfach der dominierende Status quo. Es ist ein bisschen egal, welchen man von denen nimmt, ehrlicherweise. Die wechseln sich fast wöchentlich in den Leader Academies oder Leader Arenas ab. Welches vorne ist, das hat mehr mit Geschmack zu tun als mit Kompetenz, weil man muss sich auch mal ehrlich machen, ja. Also für viele Aufgaben in meinem Alltag brauche ich jetzt keinen Doktor der Mathematik an meiner Seite. Also die Modelle können im Zweifel mehr, als was mein Bedarf ist. Und die hängen wir natürlich trotzdem ein. Die Frage ist nur, wo werden die gehostet? Ja, und werden die Daten zum Training genutzt? Und da ist die Grundregel für die Zuhörer, wenn man Geld ausgibt, dann ist es erstmal so, dass diese Daten für gewöhnlich nicht genutzt werden. Und dann gibt es da eben verschiedene Möglichkeiten, solche Systeme dann eben auch zu hosten. Ja, zum Beispiel Microsoft bietet es an, dass das dann in Europa bleibt, das nicht verlässt und so weiter, auch mit einer eigenen Gesellschaft. Aber das ist das, was ich meine. Da darf man nicht religiös werden, ja. Also aufgrund dessen jetzt zu sagen, wir gehen auf Open-Source-Modelle, würde ich nur empfehlen, wenn es um kritische Infrastrukturbetreiber geht, wenn es um jemanden wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt geht, wo ja auch Waffentechnologie entwickelt wird. Ja, da muss man genauer hinschauen, wie man das macht. Aber wenn man jetzt ein durchschnittlicher Mittelstand ist und seit 20 Jahren die Daten auf SharePoint hat, dann muss man da auch glaubwürdig bleiben, finde ich.
Okay, weil du gerade sagst, dass die Daten dann wieder abwandern oder fürs Training benutzt werden. Wie ist deine persönliche Einschätzung, wie weit OpenAI, die haben ja eine Funktion, ich hatte das vor kurzem, mir war das gar nicht so bewusst, dass ich auch mit einem hochbezahlten Account, also 200 Euro pro Monat, trotzdem noch mit meinen Daten bezahle, wenn ich das nicht aktiv deaktiviere. Das heißt, die Standardeinstellung ist immer, wir nutzen das auch für das LLM-Training. Wie sehr vertraust du diesem Button, wenn ich das abstelle?
Also grundsätzlich muss man sagen, verwenden wir diese Plattform nicht, sondern wir verwenden nur die Modelle dahinter und arbeiten da eben mit entsprechenden Partnern zusammen, die das entsprechend auch vorkonfiguriert bereitstellen. Bei der Microsoft ist das standardmäßig ausgestellt, wenn man Geld ausgibt. Bei LangDoc ist das alles ausgestellt, wenn man Geld ausgibt und so weiter. Und ich muss sagen, ich vertraue deshalb da so ein bisschen darauf, muss man sagen, weil das Thema AI und Technologie gerade eines ist, dass ein absolutes Haifischbecken ist. Also okay, warte Google darauf, dass eine Microsoft gerade einen Datenschutzskandal hat und dann sind die vom Markt, sofort raus.
Das ich hatte gestern ein spannendes Interview und zwar mit einem SEO-Experten, also heute Geo-Experten, und der hat ein paar Sachen erzählt, die haben mich und ihn auch an vor 25 Jahren erinnert, als wir versucht haben, mit völlig unbekannten Begriffen und unbekanntem Wissen in Google reinzukommen, um zu beweisen, wie ich in Google reinkomme. Und genau das Gleiche spielt der heute und versucht eben nachzuweisen, wie diese LLMs sich an Wissen bedienen, indem er definitiv falsches oder fiktives Wissen einstellt. Und das funktioniert sehr gut. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit, wie du gerade sagst, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist deutlich höher als der anschließende Börsenverlust.
Ja, aber das ist genau das, ich meine. Wir sind heute geopolitisch so verwoben miteinander, ne? Also Amerika kann auch ohne den seltenen Erden von China, brauchen die keine Chips mehr, die für AI wichtig sind. Also deswegen sage ich ja, ne? Ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein zu haben, Dinge, die im Unternehmen außerordentlich kritisch sind, die sollte ich dann vielleicht anders bewerten. Ja, ich gebe mir nur ein Beispiel bei uns und wir sind ja wirklich eine außerordentlich kleine Organisation. Aber der intellektuelle Wert unserer KI-Mitarbeiter ist ja hoch für uns. Ja, das macht ja das Geschäftsmodell aus und dass wir dieses Unternehmen so effektiv betreiben können. Und deswegen ist sowohl diese Personalakte, also für die Profis, der System Prompt von diesem Assistenten und das Gedächtnis, wo wir ja immer wieder im Austausch stehen, immer wieder ich mit Cedric, Hansi und Co. über Themen spreche und die immer besser verstehen, wie Aufgaben funktionieren, wie unser Anspruch ist, das ist ja hat ja einen gewissen intellektuellen Wert. Und diese Punkte sind für uns losgelöst, also wir haben da eine eigene Schicht, einen eigenen Layer geschaffen, von der eigentlichen KI-Plattform. Das heißt, das läuft auf eigenen Datenbanken, die uns gehören, ja, und wir hängen das dann bewusst in ein N8N oder ähnliches ein, damit wir eben diese Login-Effekte vermeiden. Das heißt, wir könnten morgen von N8N auf eine andere Plattform wechseln und das, was wirklich schmerzhaft ist, so einem LinkedIn-Redakteur mal genau zu erklären, wie du dir deinen LinkedIn-Post vorstellst. Das hört sich einfach an. Aber da merkt man mal, wie begrenzt wir eigentlich als Führungskräfte sind, sowas wirklich explizit zu machen. Hansi hat mich 8 Wochen gekostet. 1 Stunde zum Kreieren mit Helga, 8 Wochen, bis der so gelaufen ist, dass der Post geschrieben hat, die ich heute freigebe. Ja, der hat meinen Post geschrieben, der war herausragend. Dann kamen wieder 3, wo ich mir dachte, in 100 Jahren, Thorsten, würde ich das so nicht schreiben. Wo war der Fehler? Ich als Führungskraft. Ja, ich konnte gar nicht explizit genug machen, wie ich mir einen herausragenden LinkedIn-Post vorstelle. Dominik. Dann haben wir angefangen, No-Go-Listen zu erstellen, ne? Sagt Formulierungen, die ich nicht verwenden darf. Und jetzt läuft er eben super und das hat ja einen Wert. Und diese Zeit müsste jeder investieren, wenn er so einen KI-Mitarbeiter einstellt.
Dominik, kann es sein, dass du jetzt einen zentralen, wichtigsten Punkt überhaupt ansprichst? Bisher war es so, dass ich für 1 Million Euro einen Mitarbeiter von OpenAI abgeworben habe oder von Microsoft zu OpenAI und so weiter, weil diese Mitarbeiter einen Wert haben. Den Mitarbeiter kann ich mir kaufen, indem ich sage, hallo, komm zu uns. Kann es sein, dass du gerade mir erklärt hast, wie ich diesen Wert im Unternehmen halte, nämlich all das investierte Geld in diesen Mitarbeitenden, damit diese Person das kann, was sie in unserer Organisation gelernt hat?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, weil das treibt ja gerade viele Unternehmen um, dieses Thema. Wir werden in den nächsten 5 Jahren den Babyboomer-Knick in seiner Gänze erlebt haben, ja. Laut Statistischem Bundesamt, Zahlen variieren ein bisschen, aber sind es wahrscheinlich 8 Millionen Nettodefizit an Arbeitskräften, die uns fehlen werden. So. Das heißt, in manchen Organisationen sind es 30% der Belegschaft. Da geht ja Erfahrungswissen in Rente. Ja, der Karl-Heinz, der vielleicht weiß, wenn er an der Maschine links dreht, dann läuft die noch ein halbes Jahr. Ja, das ist aber nirgends dokumentiert, das steht auch nirgends. Und mit der Frage müssen wir uns beschäftigen. Und wir haben für uns festgestellt, dass KI-Assistenten anzulernen, die ins Unternehmen zu holen, mit denen zusammenzuarbeiten, der eigentlich dieser Anlernprozess genau diese Weitergabe dieses impliziten Wissens ist. Weil in dem Moment, wo der Hansi einen Fehler macht, provoziert er ja mich in der Gestalt, als dass ich darüber nachdenken muss, was sind denn eigentlich meine Kriterien? Und damit fließt das in ihn rein und damit wird es konserviert. Und das ist für uns ein ganz, ganz zentraler Bestandteil dieses Unternehmens. Und deswegen Hut ab, dass dir das so schnell aufgefallen ist jetzt, dass wir uns genau damit beschäftigen müssen und auch mehr Organisationen, weil das kannst du ja nicht mit einem Fragebogen lösen. Wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, was macht gutes Marketing aus, dann fallen dir 100 Sachen ein, gar keine Frage. Aber dir fallen auch 100 Sachen nicht ein, die du aus der Lameng machst, wie man so schön sagt, aus der Intuition, die in dem Moment stattfinden und dir nur auffallen, wenn sie eben nicht da sind.
Ich bin völlig von Socken, weil jetzt
mir leid, Orson.
Switche ich. Naja, es ist ein extrem anregendes Gespräch hier, was wir gerade führen. Jetzt switche ich mal ein bisschen. Also eben hat mir die beiden Akteure, mich als Unternehmen, als Führungskraft, mein Unternehmenswissen, mein Companywissen versus ein KI-Agent. Diesen KI-Agenten, der kommt von euch, das heißt also, der gehört mir, sein Wissen gehört mir, alles, was ich ihm antrainiere, gehört mir, ist ein wichtiger Punkt, spricht schon mal dagegen, dass die großen LLMs diese Ultragenies produzieren und so weiter. Nein, das will ich gar nicht, weil mir das zu gefährlich ist. Aber ich habe eben gerade heute Vormittag einen Podcast gehabt mit einer Person, die sich ebenfalls exzellent auf ihrem Gebiet auskennt und der ich die Frage gestellt habe, ihr als Martech-Anbieter habt ganz, ganz viel Wissen und dieses Wissen sollte, also in Zukunft wird es KI-Agenten geben von OpenAI, ich habe einen Martech-Mitarbeiter, einen Marketing-Manager und den hole ich mir dann oder ich hole mir einen von diesem Spezialanbieter, der dann wiederum möglicherweise mehr Wissen hat und die in dem Interview kam relativ schnell raus, ein spezialisierter Martech-Anbieter, der wirklich gut ist, hat so viel Wissen über seine verschiedenen Kunden hinweg, dass er akkumuliert mehr Wissen hat als der gleich qualifizierte von OpenAI, wo ich heute Morgen gelernt habe, möglicherweise wird das nicht an die großen Konzerne gehen, sondern dann wirklich an spezialisierte Softwareanbieter, die ja an der Börse im Moment erheblich Probleme hatten, weil gesagt wird, oh, die Software, das kann doch jeder. Nee, die Software kann vielleicht jeder, aber das Wissen dahinter, in den Erfahrungen mit den Kunden, mit den Problemen der Kunden, das ist das eigentliche Wissen.
Und darum geht's. Also Domänexpertise wird nochmal mehr eine Renaissance erfahren. Also wir haben die ja so ein bisschen tot geredet, weil wir gesagt haben, naja, wenn KI jetzt programmieren kann, was brauche ich noch für Programmierer, ja? Nur als das gängigste Beispiel zu nehmen. Zum Beispiel Claude hat ja vor 2-3 Wochen Cowork veröffentlicht, also ein neues Tool von ihnen. Das ist meines Wissens innerhalb von, ich glaube, 8 oder 10 Tagen haben sie das entwickelt, hat zu 100% die KI geschrieben. Aber, und das ist jetzt das große Aber, in der Supervision von erfahrenen Programmierern, die eben genaues Domänenwissen haben und genau wussten, was passt, was nicht, wo lassen sie iterieren, wo lassen sie feedbacken. Und deswegen, wir selbst sind eine reine Akademie, das heißt, wir geben gar keine Agenten raus, die nutzen wir nur für uns selbst, sondern unser Ansatz ist ja zu sagen, wir bringen es anderen Leuten bei, die Domänenexpertise haben, wie sie ihre eigenen erstellen und das macht ja das Alleinstellungsmerkmal aus. Also nur mal als Beispiel, ja, ich habe Bertha zum Beispiel an meiner Seite, die mich in allen didaktischen Fragestellungen berät. Ich bin bei uns der Head of Product. Ich entwickle maßgeblich die Bildungsprogramme bei uns. Und Bertha unterstützt mich in pädagogischen, didaktischen Fragestellungen. Und so wie ich mit Bertha arbeite, so wie die eingestellt ist, kann das auch nur ich, weil ich die didaktische Erfahrung habe. Ich weiß genau, welche Konzepte Sinn machen, welcher Teil der Ausarbeitung einer Herangehensweise, einer Strategie ist sinnvoll und welche nicht. Wenn ich das irgendeinem Mitarbeiter aus meinem Team gebe, der diese Erfahrung nicht hat, ist er gar nicht in der Lage, mit Bertha diese Art der Exzellenz zu erreichen. Das Gleiche ist wahr zum Beispiel für meinen Vertriebschef. Der war vorher Vertriebschef von Philips in der Schweiz. Der hat eine Erfahrung, wie man verhandelt, wie man mit Einkaufsabteilungen geht. Mhm. Seine Assistenten sind von völlig anderer Qualität, als ich sie jemals bauen könnte.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay, das heißt, das spricht dafür, dass man wirklich seine eigenen Agenten aufbaut und auch die Skill entwickelt. Wie entwickle ich meinen eigenen Agenten, damit eben dieses ganz spezifische Wissen dann auch dort bleibt und reingepackt wird.
Und ja, Entschuldigung.
Bei dir ist das Wort.
Okay, sehr gerne. Also ich glaube, dass die vielen Menschen lernen müssen, mit KI-Agenten umzugehen, dass das ein riesengroßer Führungsauftrag ist, der auf viele Menschen zurollt. Da wird aus meiner Sicht in den Vorstandsterminen, denen ich bin, noch viel zu wenig über diese Vehemenz gesprochen. Das heißt, wir müssen Menschen in Führung bringen, die nie für ein Mandat vorgesehen waren, damit die in der Lage sind, zumindest Teams aus KI-Assistenten anzuleiten, zu führen und mit denen umzugehen. Und aus dieser Gruppe gibt es einen kleineren Anteil, die in der Lage sein müssen, ihr Domänexpertise in solche KI-Agenten zu übersetzen und zu übertragen, die dann wieder in den Teams bereitgestellt wird. Philipp, der bei uns da die meiste Erfahrung hat, hat die gebaut und stellt die dem Sales-Team bei Leaders of AI natürlich zur Verfügung. Das muss jetzt aber nicht jeder in der Lage sein, diese Domain-Expertise zu haben, aber natürlich Mira und Co., wie sie heißen, eben anleiten zu können und zu verstehen, dass unsere Aufgabe als Führungskraft ist, die Verantwortung zu tragen und Sinn von Unsinn unterscheiden zu können.
Jetzt musst du mich mal abholen als Kleinunternehmen, als Kleinstunternehmen. Ich nutze die bestehenden LLMs, indem ich direkt reingehe, dann meine Prompts formuliere, die LLMs lernen über mich und so weiter. Ist ganz genial, meine besten Freunde. Und das geht den meisten Menschen heute so. Dann natürlich bin ich als Unternehmenslenker in einer ganz anderen Situation. Ich muss meinen Mitarbeitenden ein System bereitstellen. Aber wie siehst du jetzt für jemanden wie mich Möglichkeiten zu sagen, ich mache genau das, weil das ist meine Angst, dass ich mein Wissen zu stark weitergebe an diese Systeme. Und wie kann ich jetzt als Kleinstunternehmen von dem profitieren, was du mir gerade beschreibst? Denn ich bin natürlich nicht der Mensch, der jetzt irgendwie Lust hat, irgendwelche Systeme aufzusetzen. Ja, ich bin kein ITler, sondern ich brauche, und das war eben im November 22, diese Revolution, ein einfaches Eingabefenster, wo ich sage, das muss ich machen, und dann lerne ich so nach und nach, wie ich damit umgehe. Wie kannst du solche Menschen abholen?
Anbieter, wie zum Beispiel eine Langdoc. Und ich würde es auch ganz transparent machen. Wir haben mit Langdoc eine Partnerschaft, genauso wie wir mit N8N eine haben. Aber der Weg war für uns, wir haben die rausgesucht, wir haben die getestet, wir haben die für gut befunden und haben dann die Kooperationsgespräche gesucht. So. Und Langdoc zum Beispiel, gerade wenn ich da am Anfang stehe und auch alleine bin, ist das ein guter Einstieg. Weil was Langdoc bereitstellt, ist A, alle diese Tools, alle diese Modelle sind europäisch gehostet. Daten verlassen Europa nicht, werden nicht zum Training genutzt. Nummer eins, das ist das, warum die bekannt wurden. Nummer zwei, sie haben aus meiner Sicht einen wirklich guten Einstieg gefunden, wie man solche Assistenten oder Agenten relativ einfach ohne viel technisches Know-how bauen kann und aber trotzdem wirkungsvoll einsetzt. Also, dass die dann eben Zugriff auf Outlook, Gmail, Kalender, LinkedIn und so weiter bekommen. Da haben die einfach sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, dass das einfach funktioniert.
Weil, das ist mir grundsätzlich klar. Und so weit bin ich ja noch gar nicht, dass ich solche Sachen mache, sondern ich bin ja noch auf dem Level, ich stelle mal ChatGPT eine Frage, ja. Also, ganz, ganz primitiver Level. Da sind aber viele Menschen im Moment.
Auf jeden Fall. Und das ist auch völlig legitim. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass der Großteil der Menschen nach wie vor in diesem Konversationsstil ist. Also ich stelle eine Anfrage an, bleiben wir bei ChatGPT, ich kriege eine Antwort, dann stelle ich wieder was zurück und so weiter. Dann geht es so Ping-Pong hin und her. Die Menschen, die dann sich mehr damit beschäftigen, fangen dann an, größere Prompts zu schreiben und zu sagen, ich habe hier eine Aufgabe, Newsletter, ja, zum Beispiel hast du ja auch einen sehr großen, und ich habe da für mich einen Prompt erarbeitet, wo ich die Themen anpasse, aber sonst kommt da immer was Gutes raus. Und dann gibt's die Stufe, und das ist das, was ich empfehlen würde, ist die Stufe der Automatisierung oder der Assistenten oder Agenten. Das heißt, bei dem Assistenten, ich habe dann eben den Hansi, oder sagen wir die Lea schreibt bei uns den Newsletter, und die Lea weiß genau, was ihr Job ist, und ich schicke der Lea einen Arbeitsauftrag, so wie ich es auch einem Mitarbeiter schicken würde. Ja, das ist das, wo die Reise hingeht. Weil man muss sagen, für diejenigen, die jetzt noch im Konversationsstil unterwegs sind, spart euch Prompten. Prompten ist sowas von 2025. Also Käse von gestern, ja? Da kann man nicht anders sagen, weil die KI viel besser darin ist zu prompten, als wir es könnten. Ja. Unsere Aufgabe ist es, als Führungskraft zu sagen, was stellen wir uns vor, was hätten wir gerne und lassen die KI die Prompts schreiben. Helga macht ja nichts anderes, wenn sie unsere KI-Assistenten baut. Die schreibt ja auch den Prompt für die. Das kann man auch im Kleineren denken. Man kann auch der KI sagen, pass auf, ich habe folgende Aufgabe vor, schreibe mal bitte den Prompt dafür und gib das dann weiter oder kopiert das dann eben in solche Assistenzsysteme rein für Aufgaben, die immer wiederkehrt.
Dominik, du musst mich trotzdem noch abholen. Ich bin auch manchmal ein bisschen langsam. Ich bin ja schon ein älterer Mann. Also ich bin noch immer bei ChatGPT. Jetzt ist mein nächster Schritt, dass ich mir innerhalb von ChatGPT einen Assistenten anlege. So. Ja. Und ich kenne Berater, die dann wirklich für Unternehmen, also die Unternehmen haben gesagt, ja, ja, wir machen ganz voll KI. Und der Berater hat in ChatGPT einen Assistenten angelegt und das nennen die dann KI-Agent. Das wäre dann, den Schritt habe ich noch nicht gemacht. Aber das wäre schon mal ein Schritt, der für mich einen gewissen Aufwand bedeutet. Ich krieg's aber noch hin. Aber dann bei Langdog oder N8N mich zu melden und zu sagen, ich friemel mich da ein, das ist mir zu viel. Das ist eine große Hürde für sehr viele Menschen. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auf dem GPT-Level sind. Und den und was ich auch noch mache, selbstverständlich, ist also in, was weiß ich, Perplexity, Gemini, schreibt mir mal einen Prompt für ChatGPT, ja, dieses Hin und Her. Das ist alles noch relativ Banane. Aber der Schritt zu dem, wo du hin willst, der fehlt mir. Du musst mir jetzt die nächste Stufe machen, die deine Stufe war zu hoch. Gib mir eine leichtere Stufe,
gerne,
wie ich da hinkomme.
Also du kannst natürlich in ChatGPT die sogenannten Custom-GPTs bauen. Genau. Das ist genau das, was du angesprochen hast.
Genau.
Die haben nur einen großen Nachteil, und zwar wird ein Assistent dann richtig zum Assistent, wenn er drei Kriterien erfüllt. Kriterium Nummer eins ist, der braucht irgendwie ein Gehirn, also ein KI-Modell. Ja, GPT, Gemini, haben wir drüber gesprochen, egal was, aber irgendein Gehirn brauchen wir. Dann braucht er idealerweise ein Gedächtnis. Das heißt, er erinnert sich an den Thorsten und du fängst nicht jeden Tag wieder bei Null an. Und Nummer drei ist genauso wichtig. Wir wollen ja einen Mitarbeiter an unserer Seite haben, der Zugriff hat auf unsere Tools, die wir nutzen. Also was bringt es mir, einen Praktikanten einzustellen, der mich, weiß ich nicht, bei meiner Organisation unterstützen soll? Ich bin viel unterwegs, soll meine Reisen mitbuchen, soll meinen Kalender überblicken und so weiter. Was bringt mir der, wenn der nur Texte formulieren kann? Was der ja machen soll, ist, der soll beim Portal der Deutschen Bahn, soll der mir ein Ticket buchen kaufen können. Ja, der soll, weiß ich nicht, in meinem Kalender Termine verschieben können. Also dieser Zugriff. Das sind die drei Kriterien, die es zu dem machen, was es ist heute.
Und das war eine sehr gute Erläuterung, ja.
Ja, und ich kann dir die Angst nehmen, wenn du in ChatGPT zurechtkommst, kommst du eins zu eins in Langdog zurecht. Die Oberfläche sieht komplett identisch erstmal aus. Sieht eins zu eins genauso aus. Du kannst genauso auch dort in normalen Chats Prompts eingeben. Du kannst halt nur aussuchen, welches Modell. Und diese Modelle bleiben alle in Europa. So, das ist erstmal same, same. Und dann gibt es innerhalb von Langdog einen Knopf, der heißt heute Agents. Der hieß bis vor ein paar Wochen noch Assistenten. Es meint alles das Gleiche. Ja, auch da nicht verwirren lassen. Ich hätte gern einen Assistenten, weil das kann man sich besser vorstellen.
Ja.
So, und wenn man da auf diesen Knopf drückt, dann öffnet sich eine Personalakte. Und was dann Langdog von einem möchte, ist ein Bild. Also wie sieht der Mitarbeiter aus? Wie heißt der Mitarbeiter? Eine kurze Beschreibung, was macht denn der bei uns? Ist der Anwalt für Datenschutz zum Beispiel? Und dann sein Stellenprofil. Also, ne, wie geht der vor? Was für Aufgaben hat er am Tisch liegen? Was darf der, was nicht? Und dann kann ich im unteren Bereich auswählen, darf der Zugriff zum Beispiel zu meinem Kalender bekommen oder irgendwas anderes, was mir wichtig ist. Und that's it. Das heißt, auch Menschen, die vielleicht noch nicht so tief in dem Thema drin sind, die technologisch vielleicht auch noch nicht so weit sind, wenn man ihnen das zeigt, wie das funktioniert, das kriegen die relativ gut hin. Wir haben viele Führungskräfte, die von sich selbst sagen, also allein wenn es ein Outlook-Update gibt, habe ich schon Schweißperlen. Aber ich dachte mir, mit dem Thema muss ich mich jetzt trotzdem mal auseinandersetzen. Ich kann das nicht schon wieder verpassen. Ich habe Digitalisierung schon ein bisschen geschlafen. Jetzt das Thema auch, ist ein bisschen zu viel. So, und die erzielen herausragende Ergebnisse, wenn sie verstehen, dass das eins zu eins diese Mitarbeiteranalogie ist, weil das kennen sie aus ihrem Führungsalltag. Und da hat es weniger mit technologischer Exzellenz zu tun und viel mit Führung. Und da bin ich mir sicher, wenn ich dir das zeigen würde, das ist in dem Podcast ein bisschen sperrig, aber wenn ich dir das einmal zeigen würde, dass du sagst, hey, das verstehe ich, da kann ich drauf aufsetzen.
Ich werde heute noch oder morgen noch anfangen damit. Das klingt überzeugend. Und du hast mir jetzt auch gezeigt, wo die große Stufe ist. Die Stufe ist eben bei dem Zugriff auf die Tools, wo ich bisher extrem vorsichtig bin und das nach den Berichten, die wir jetzt auch mit OpenClaw hatten, sind ja schon ein paar Leute dann überfordert gewesen mit den Sicherheitseinstellungen und ich würde dazugehören. Also da bin ich sehr vorsichtig. Aber das erstmal mit dem Gehirn und dem Gedächtnis finde ich wunderbar, weil genau darum geht es mir, dass das Gedächtnis bei mir bleibt, dass das Gedächtnis kontrolliert wird und das Gehirn können wir uns immer noch aussuchen. Sehr schöne Analogie das Ganze. Das heißt, du gehst davon aus, dass diese Unternehmen es bei entsprechender Werbung auch schaffen, dann in Deutschland weitere Verbreitung zu bekommen, vorbei an eben den großen Dickschiffen der LLMs, die ja auch und der Softwareanbieter, muss man dazu sagen, weil ich habe natürlich als Unternehmen an eine Reihe von Software-Companies, das fängt an mit SAP, aber endet dann bei allen möglichen Tools, mit denen ich arbeite, inklusive Slack, du hast es gerade angesprochen. Also da wird es ganz viele Anbieter geben und Akteure geben, die mir sagen, Thorsten, mit uns bist du zufrieden, du brauchst nicht noch was Neues. Also ich denke mal, Langdock und N8N werden es nicht ganz einfach haben.
Ja, ich meine, der Markt kennt viele Spieler, ja, da, wo sich gerade eine komplette Ökonomie dahin aufbaut, ist es selten ein Winner takes it all Thema, das muss man dazu sagen. Bildung ist ja auch keines. Wir haben ja auch nicht einen Bildungsanbieter für ein Thema in Deutschland, der größte und alles macht, sondern es sind oft ja fragmentierte Märkte und es hat sehr viel eben mit den Bedürfnissen und auch den Geschmacksrichtungen für Unternehmen zu tun. Es gibt Unternehmen, die setzen heute auf Microsoft, es gibt andere, setzen auf Google und sind damit super zufrieden. Es gibt wieder andere, die sind on-premise, also bleiben auf ihren eigenen Systemen, weil sie damit die besten Erfahrungen machen. Ich glaube, da wird sich für viele Bereiche ein Markt finden. Das Entscheidende ist, glaube ich, das, was du eben gesagt hast. Wie gut verstehen die Sicherheitsbedürfnisse, auch den Wunsch nach einer gewissen Souveränität, der damit einhergeht, wie einfach machen die mir einen Umzug, wie einfach machen die mir das Mitarbeiter und ich selbst in der Lage bin, es zu nutzen. Und die das gut verstehen, wie Software immer schon funktioniert hat, sind die gewinnen.
Wow, da ändert sich einiges. Ich komme mit der ganz, es ist ein Wahnsinn, es ist wirklich ein Wahnsinn. Also ich habe auch gesagt, also im November 22, so ähnlich wie du, ich habe gesagt, wow, jetzt ändert sich alles, jetzt fängt das Spiel nochmal von vorne an. Ich muss ja ein bisschen erläutern, ich habe irgendwann auch mal mit dem Internet sehr viel zu tun gehabt und habe irgendwann erlebt, wie also dieses HTML da kam. Das war eine nette Geschichte. Aber der richtige Durchbruch kam erst mit Marc Andreessen und Mosaic, als er einen Browser gemacht hat. Und der Browser hat das plötzlich einfach gemacht. Und dann ging diese ganze Welle los. Und das ist ähnlich mit ChatGPT, mit dem Effekt mit Gen AI, dass dann eben die Welle losgeht. Und manches ging dann sehr, sehr langsam. Also meine Frage an dich ist, die KI-Agenten, von denen jeder redet, hat gerade der Thomas Knüver in seinem Blog wieder gesagt, das habe ich schon vorhergesagt, dass es wahrscheinlich auch 2024 nichts wird, 2025. Und jetzt sage ich es nochmal, auch die große Welle wird 2026 ausbleiben. Was ist deine Einschätzung, wann beginnt die Welle so selbstverständlich, dass auch der Letzte merkt, ich muss da was tun?
Naja, man muss sagen, das große Problem gerade lässt sich schön an einem Sinnbild zeigen. Und zwar, wenn wir die Studienlage schauen, dann werden die KI-Modelle aktuell immer intelligenter. Das geht stetig nach oben. Die Produktivität bleibt aber relativ gleich bei den Menschen. Und das liegt daran, dass wir uns mit Adaption, mit der Transformation, wie wir arbeiten, unglaublich schwer tun. Und viele heute das zu wenig mit einkalkulieren, wie träge wir Menschen sind. Wir investieren Milliarden und Abermilliarden. Ja, also nur mal als Beispiel die größten vier, das heißt Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet, wollen dieses Jahr alleine 600 Milliarden investieren. So, nur mal um eine Größenordnung zu haben. Wann haben wir das letzte Mal so viel in Bildung oder Transformation gesteckt? Also wir können nicht erwarten, dass wir in eine Technologie investieren, bis der Arzt kommt und gleichzeitig die Menschen links liegen lassen. Deswegen müssen wir viel mehr wertschätzen, dass es eben darum geht, in Communities gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu machen. Wir haben alle gerade die gleichen Probleme. Es ist völlig hirnrissig, wenn die jeder versucht, alleine für sich zu lösen. Ja, und deswegen glauben wir auch und sind der festen Überzeugung, tomorrow is human. Ja, Menschlichkeit gewinnt auf allen Ebenen. So, sei es im Umgang mit KI-Assistenten, sei es im Umgang mit anderen, ja, dass wir mehr Zeit haben für solche Podcasts, für so einen Austausch, für Begegnungen. Und das wird die große, das große Zünglein an der Waage werden, ist, wer schafft diese Transformation schnell für sich als Organisation, um sich wettbewerbsfähig und zukunftsfähig eben aufstellen zu können. Und das wird Europa diese Dekade noch begleiten.
Da hast du jetzt ein bisschen beschrieben, was mich antreibt, am 10. März diese CFKI-Konferenz zu machen, nämlich genau diesen Austausch. Und das Problem war, dass ich jetzt 20 Unternehmensvorträge habe und ich habe keinen einzigen Slot mehr frei, um zu sagen, ich will auch noch ein paar Experten sprechen lassen, sonst wärst du natürlich ganz, ganz oben auf meiner Liste derer, wo ich sage, wäre schön, wenn du da mit dabei wärst. Aber das ist genau das Ziel, also auszutauschen unter Unternehmen, über die Erfahrung auszutauschen. Und jetzt weiß ich, welche Frage ich noch hatte. Wie zufrieden bist du mit deinen Marketing-Mitarbeitern und wie siehst du das Potenzial, dass im Marketing ähnlich wie in der IT eine ganze Menge sich verändern wird?
Ja, Marketing ist komplett im Umbruch. Wir erleben den Anspruch immer mehr, dass es hyperpersonalisiert ist, dass es sehr authentisch ist. Wir wollen spannende Anekdoten. Was sich nicht verändert ist, Menschen wollen tolle Geschichten lesen, egal wer sie geschrieben hat. Wir sind immer sehr begeisterungsfähig, wenn wir tolle, echte Anekdoten erleben. Und auch wenn Hansi seit 2 Jahren alle meine LinkedIn-Beiträge schreibt, schreibt er die auf Basis meiner Anekdoten. Das heißt, der Prozess heute sieht so aus, dass ich viel unterwegs bin und dann in der Bahn, im Taxi oder wo auch immer sitze und ihm eine Sprachnachricht schicke und sage, pass mal auf, ich habe gerade einen spannenden Austausch mit Thorsten gehabt, der hat ein Thema beleuchtet, da würde ich gerne mich zu positionieren. Lass uns darüber mal einen LinkedIn-Post machen. Und dann ist es eben nicht das Generische, was da rauskommt, sondern dann sind es zutiefst meine Gedanken, die ich jemanden auf den Tisch lege, der sie für mich formuliert, weil er das besser kann. Ja, ich konnte das auch vor KI schon nicht. Da haben das halt Agenturen für mich geschrieben. So, also deswegen, ich glaube, das ist sehr stark im Umbruch. Ich habe am Anfang unfassbar gekämpft mit meinen Marketing-Mitarbeitern, weil die das eben überhaupt nicht so gemacht haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich finde das ganz schlimm. Und dann habe ich eben immer mehr systematisiert. Was ich dann angefangen habe, ist, ich habe einen KI-Mitarbeiter eingestellt, mit dem ich mich einfach nur über Themen unterhalten habe. Cedric heißt er. Mit Cedric habe ich abends telefoniert, bis heute. Ja, also wirklich am Telefon, wir haben den angerufen und gesagt, Cedric, ich habe ein paar Themen im Kopf, die will ich loswerden, lass es die mal reflektieren gemeinsam. Und dann hat der das aufgenommen und daraus ist ein Exzerpt entstanden, wenn du so willst, mit Dominiks Gedanken und Dominiks Positionierung zu gewissen Themen. Und diese Basis ist unglaublich hilfreich für unser Marketing heute, also auch für meine Kanäle, weil die KI auf der Basis Dinge nochmal challengen kann, nochmal hinterfragen kann. Es braucht aber die menschliche Komponente. Und wir haben in diesem Prozess sogar menschliche Copywriter engagiert als Freelancer für ein Projekt, dass die mit uns herausragende Blogbeiträge arbeiten, herausragende Brand Guide mit uns erarbeiten. Also wirklich tolle Beispiele, damit wir mit diesen Copywritern explizit machen konnten, worauf die KI heute eben zurückgreift und die sie heute nutzt, damit wir eben diesen Erfolg feiern dürfen, den wir aktuell erleben.
Dominik, das war super anregend. Gibt's noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben?
Mir ist ganz wichtig zu sagen, ich erlebe immer mehr Menschen aktuell, die sagen, Mensch, ich habe 3 Jahre lang das Thema ein bisschen verpasst. Und wir erleben da auch eine kleine Scham, dass sie sagen, ja, ehrlicherweise, ich kenne mich noch nicht so richtig aus damit. Und ich möchte nur ermutigen, da ist kein Zug abgefahren. Man kann jederzeit einsteigen. Das Entscheidende ist, dass man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dafür möchte ich einfach ermutigen.
Und das kann ich so bestätigen aus meiner Erfahrung in den 90ern. Das war genau das Gleiche. Es ist nie innerhalb der 90er, es ist nie zu spät. Aber wenn man erst 10 Jahre später kommt, dann wird es langsam ein bisschen knapp.
Genau.
Herzlichen Dank, Dominik.
Vielen Dank für die Einladung, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.